Ich möchte einen Text aus Philipperbrief vorlesen, und zwar im ersten Kapitel die Verse 3 bis 6. Philipper 1, Verse 3 bis 6. Es ist ein bekannter Text, auf jeden Fall der sechste Vers, aber ich möchte den Zusammenhang lesen. Ich danke meinem Gott, so oft ich eurer gedenke, was ich alle Zeit tue in allen meinen Gebeten für euch alle, und ich tue das Gebet mit Freuden. Für eure Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tage an bis heute. Und bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. Sehr oft fällt es uns schwer, Dinge so halbfertig liegen zu lassen. Es gibt ja eine ganze Reihe von unvollendeten Werken. Denken wir mal an Künstler, Maler, Schriftsteller oder Musiker, die überrascht vom Tod ihre Werke nicht haben zu Ende führen können. Es ist uns schwer, Dinge so auf halber Strecke liegen zu lassen. Es ist uns eben so eigen. Wir wollen, wenn wir was anfangen, es auch zu Ende führen. Was ich angefangen habe, das will ich auch zu Ende führen. Ich habe 1992 ein Studium begonnen. Ich habe es noch nicht fertig. Ich mache es immer so stückchenweise. Aber man ist so auch vom Ehrgeiz gepackt und man will das so eben auch fertig machen. Da fällt mir ein Gleichnis, eine Lehre, die Jesus seinen Jüngern beibringt, indem er sagt, dass derjenige, der ein Werk, ein Gebäude in Angriff nimmt, der soll vorher, bevor er anfängt, die Kosten überschlagen, ob er das, was er beginnt, auch zu Ende führen kann. Sehr oft sieht es so aus, dass das, was wir tun, immer Stückwerk ist. Es sieht fast so aus, und fast möchte man auch Gott anklagen, indem man sagt, ja Herr, du hast etwas in mir angefangen und das ist noch nicht zu Ende. Wir haben gerade diesen Text, diesen Vers 6 gelesen und da heißt es ja, Gott wird es schon machen. Aber angefangen heißt längst nicht zu Ende geführt. Das Wort, was hier steht, ist viel dynamischer. Es ist ja nicht etwas Statisches. Wenn Gott an uns handelt, dann ist es nicht punktuell und Gott hat mal gemacht und dann ist es in der Vergangenheit, sondern er tut es nach wie vor. Und da müssen wir uns vielleicht auch mal dran gewöhnen und diese Perspektive halten. Wenn ich etwas anfange, dann muss ich schon im Blick haben, wie es am Ende sein soll. Gott hat diesen Blick. Wenn er in uns angefangen hat, dann hat er diesen Blick. Es gibt so eine Geschichte von Steinmetzen, die an der Kirche gebaut haben. Und dann war dieser Baumeister, der kam so an dem Steinschlag, an Steinbruch vorbei. Und er sah, dass die Leute sehr unterschiedlich motiviert arbeiteten. Da war einer, der war eigentlich sehr griesgrämig. Und er arbeitete an dem gleichen Stein, aber er war widerwillen irgendwie, man merkte es ihm an. Der andere, der war traurig und geschafft und es war ihm also nicht angenehm, daran zu arbeiten. Und der dritte, der arbeitete eigentlich fröhlich und motiviert und man merkte, dass er auch von der Qualität ganz anders diesen Stein behauen konnte. Und dann ging er also hin und fragte jeden Einzelnen, was machst du denn da eigentlich? Und warum bist du so missgelaunt dabei? Der Griesgrämige, der sagte, siehst du doch, ich hau hier einen Stein und der will nicht so wie ich. Er kam dann zum Zweiten und fragte ihn, ja, warum bist du denn so traurig oder so deprimiert bei dieser Arbeit? Sagt er, ja, ich muss hier arbeiten, ich muss ja Geld verdienen, siehst du, man kriegt ja nichts geschenkt in diesem Leben. Und der Dritte, der motiviert an dem Stein rumhaute, der sagte, ich baue eine Kirche. Sehen Sie, er hatte im Blick, was am Ende sein sollte. Er sah nicht die Sorgen des Alltags, sondern er sah, dass am Ende etwas Großartiges da stehen würde. Gott hat im Blick, was er mit uns vorhat. Und wenn er etwas in uns angefangen hat, dann hat er nicht dieses Stückwerk, was wir oft sehen und dieses manchmal auch stümperhafte und unvollständige im Blick, was wir oft auch zu spüren bekommen mit uns selbst, sondern dann hat er im Blick das, was er am Ende mit uns auch vorhat und was wir dann auch sein werden. Wir könnten ja Gott auch anklagen und sagen, Gott, du hast etwas bei mir so halb liegen lassen. Du hast etwas Unvollständiges angefangen bei mir. Aber sehen Sie, das ist so merkwürdig. Die unvollständigen Werke, die wurden vom Tod des Künstlers an dem Stand gelassen. Der hat es nicht zu Ende führen können. Aber merkwürdigerweise, das, was Gott angefangen hat in uns, ist gerade durch sein Sterben begonnen. Da gibt es ein Wort, im Griechischen ist es ein Wort, im Deutschen sind es drei Wörter. Jesus hat in Johannes 19 ausgerufen, es ist vollbracht. Drei Wörter, eigentlich ein Wort. Aber mit diesem, es ist vollbracht, hat Gott in uns etwas angefangen. Mit seinem Sterben beginnt bei uns die Arbeit. Da, wo andere gescheitert sind oder aufhören mussten, unvollständig bleiben musste das Werk, da beginnt Gottes Werk. Es ist vollbracht mit seinem Sterben. Und dieses ist vollbracht. Wir können das ja oft nicht begreifen, weil wir ja unsere Realität sehen. Ich habe mir versucht, mal das so eine Hilfe, um das zu erklären, so vorzustellen. Es ist ja wie ein Wettkampf, wie ein Rennen. Und Philipperbrief weiß davon auch zu berichten, was eine Wettbahn ist, also eine Laufbahn ist. Und da gibt es eben dieses Gleichnis, dass eben der Athlet, der diese Laufbahn rennt, wer gewinnt denn das Rennen? Es gibt in Spanischen ein Sprichwort, und da heißt es, er hat gewonnen, aber um einer Nasenspitze wegen. Also je länger die Nase, desto gewisser der Sieg bei dem Wettlauf. Sehen Sie, Gott ist durch die Zielgerade als er am Kreuz starb und es ausrief, es ist vollbracht, ist er mit seinem Kopf durch die Zielgerade gerannt. Das Rennen ist gewonnen. Der Sieg am Kreuz ist vollbracht. Aber jetzt fehlt noch, dass der ganze Körper so nachzieht. Und es scheint, dass wir in diesem Körper als Gemeinde, wir sind ja Leib Christi, er ist das Haupt, dass wir in dieser Zielgerade noch nachziehen müssen. Wir leben in einer Spannung. Wir leben in der Spannung, dass das Reich Gottes ja schon da ist. Jesus sagt es, das Reich Gottes ist unter euch. Und dennoch merken wir, dass es andere Reiche gibt, andere Kräfte und Mächte, die immer noch dominieren und Einfluss gewinnen auf unser Leben. Wir sind also in dieser Spannung, dass das Reich Gottes schon in uns ist, aber wir warten noch darauf. Es gibt also so einen theologischen Ausdruck, dass es heißt, jetzt schon, aber noch nicht. Und das führt uns eigentlich in den Spott der Leute, dass sie uns auslachen oder uns verspotten, weil sie sehen, das ist doch ein Widerspruch in sich. Entweder ist das Reich Gottes schon, da müsste hier Himmel auf Erden sein, da müssten wir im Paradies leben, da müssten die Leute, die glauben, eigentlich auch paradiesisch, sündlos leben. Aber die Realität, die wir sehen, die straft uns Lügen, ne? Und die Leute haben Grund zum Lästern und sich darüber lustig zu machen, weil es scheinbar ein Widerspruch ist, dass wir einerseits sagen, wir haben das ewige Leben, aber wir müssen dennoch sterben. Dass wir sagen und behaupten, wir sind sündlos, wir haben die Vergebung der Sünden, aber dennoch sündigen. Und was weitaus schlimmer ist, dass wir Heilige sind und dennoch versucht zu werden. Ich möchte uns hinführen zu drei Aspekten, die aus diesem Text herauswachsen, damit wir merken, wie Gott dieses Werk, was er begonnen hat, auch vollständig machen will in uns. Und das Erste, was mir auffällt, ist in Vers 3, dass Paulus für die Gemeinde dankt. Und das griechische Wort hier wiederum ist eigentlich sehr vielseitig. Das gleiche Wort kann heißen beten, danken oder segnen. Und ich gehe davon aus, dass Paulus alle drei Dinge gemeint hat, wenn er an diese Gemeinde denkt. Und warum? Wenn wir zurückdenken, und das könnte man hinterher, also jetzt nicht, nachlesen in Apostelgeschichte 16, da wird die Geschichte erzählt, wie Paulus, der wollte eigentlich gar nicht nach Europa. Philippi ist die erste europäische Stadt, die er besucht hat. Er wollte eigentlich in Kleinasien bleiben und dort verkündigen und evangelisieren. Aber in einer wunderbaren Weise bekommt er einen Ruf, er wird in einem Traum von Gott nach Europa geschickt. Er sah einen mazedonischen Mann in einem Traum, der rief, komm herüber und hilf uns. Und daraufhin ist er nach Philippi übergesetzt. Auf wunderbare Weise kommt er nach Philippi. Auf wunderbare Weise trifft er dort die Lydia, eine Purpurhändlerin. Sehen Sie mal, die erste Christin in Europa, eine Frau. Wir leiden immer noch unter diesen, nicht Nachwirkungen, aber doch diese Vorurteile, diese Männerwelt. Die erste Europäerin, die Christin wird eine Frau. Und dennoch ist es ein Grund zum Danken, nicht dennoch, sondern gerade deswegen ist es ein Grund zu danken für Paulus, weil es nicht nur wunderbar begonnen hat, dieses Werk in Philippi, sondern es hält an. Er kann gleichzeitig die Philippa und die Thessalonicher loben und sagen, das, was durch unser Wort, durch unser Zeugnis zu euch gekommen ist, das ist ja nicht nur ein Bekenntnis, so Wortbekenntnis, sondern es hält an in euch. Darüber kann Paulus dankbar sein. Und die Frage ist, ob das auch uns ansteckt, ob wir daraus uns anstecken lassen zu einer Dankbarkeitshaltung. Sind wir dankbar für das, was wir haben? Gott will uns dankbar machen oder möchte, dass wir dankbar sind für das, was wir haben. Wir sind ja eher unzufrieden mit dem, was wir haben. Und der viel hat, der ist noch unzufriedener, weil er weiß, dass es noch andere gibt, die noch mehr haben. Es gibt ja Leute, die wollen immer noch mehr haben und ihnen wäre also nicht geholfen, sogar wenn sie so viel hätten wie der Bill Gates. Reichtum bedeutet nicht viel haben, sondern das, was man hat, als ausreichend zu bezeichnen. Dankbar sein bedeutet dann auch, dass man das nicht einfach empfängt und sagt, danke, dass ich das etwas bekommen habe, sondern das ist die Haltung gegenüber dem, der mir was gibt. Und das ist das, was Paulus tun kann. Seine Dankbarkeit ist nicht unbedingt jetzt auf die Philipper gerichtet, sondern ist Gott hingerichtet. Auf Gott hin. Wir können dankbar sein. Wir haben viel. Sie können dankbar sein, in dieser Gemeinde so viele Geschwister zu haben, die den Glauben an Jesus Christus mit Ihnen teilen. Dass Sie nicht alleine hier stehen. Dass Sie ja, Schulter an Schulter zusammenarbeiten können. Sie können dankbar sein für die Mitarbeiter, die da sind, für die Projekte der Gemeinde. Sie können dankbar sein für die Missionare, die Sie unterstützen. Natürlich jetzt auch für mich. Und ich bin dankbar für Sie, weil Sie uns schon seit 10 Jahren unterstützen. Im Gebet, immer wieder anrufen, anfragen, wie es uns geht, wie die Arbeit vorangeht. Und unsere Arbeit und unser Leben dort möglich machen durch ihre großzügigen Spenden. Dankbar sein heißt nicht nur einfach etwas empfangen und Dankeschön sagen, wie wir unsere Kinder auch erziehen, sondern es ist eine Haltung, denn es bleibt nicht beim Dankeschön sagen. Das Danke sagen, das Dankbar sein, das führt uns auch weiter, nämlich in die Fürbitte. Deswegen sind wir auch mit diesem Wort, das griechische Wort, auch sehr dankbar, weil es mehr bedeutet, nicht nur Danke sagen, sondern auch bitte schön, bitte Herr und segne. Gut sprechen, Eucharisto, gut sprechen, gut sagen über den anderen. Und das ist etwas, was wir lernen müssen. Dankbar sein aus einer Haltung heraus, das wird uns dahin führen, dass wir das Werk, was Gott in uns begonnen hat, auch mit vervollständigen. Es ist ja viel mehr, als dass wir ja, eine Interessengemeinschaft sind als Kirche, als Gemeinde. Als Christen sind wir nicht nur Freunde oder Gleichgesonnene, die einen gleichen Gedankengut, gleiche Interessen haben, geistliche vielleicht sogar, sondern wir sind Familie. Und in einer Familie ist nicht nur Interesse füreinander, sondern auch Sorge umeinander. Dankbarkeit für den anderen. Also unter Geschwistern ist man oft am undankbarsten. Ne? Da ist man eher eifersüchtig und ja. Ich habe mal von einer Familie gehört, da kam also ein Baby und das Geschwisterchen, was schon ein bisschen älter war, sagte nach ein paar Wochen, es ist ja schön, dass meine Schwester jetzt da ist, aber wann geht sie wieder? Die Aufmerksamkeit war natürlich jetzt umgelenkt. Aber bei Christen, glaube ich, müsste das ganz anders sein. Wir nehmen uns ja nichts weg, sondern es ist das Gegenteil. Wir beschenken uns ja gegenseitig. Und wo das nicht der Fall ist, dann müssten wir uns mal überlegen, woran das liegt. Meistens liegt es nicht am anderen. Meistens. Sondern an uns selbst, an unserer Haltung dem anderen gegenüber. Wir sind also als Familie. Und Paulus kann Dank sagen für jeden Einzelnen und für sie beten. Denn der Grund ist, dass diese Philipper ja nicht nur das Evangelium angenommen haben. Das ist der zweite Punkt. Sie haben Gemeinschaft am Evangelium. Es gibt auf La Palma, auf der Insel, wo wir sind, ein merkwürdiges, schon altes Recht, nämlich das Wasserrecht. Das Wasser ist nicht, öffentlich, vom Rathaus. Es gibt zwar auch jetzt inzwischen Rathauswasser, aber das größte Unternehmen dort ist eine Aktiengesellschaft. Da kann man Anteile haben am Wasserrecht. Das ist eine lange Geschichte. Die haben also früher, als diese ganze Politik nicht war, haben sie Kanäle, Tunnels in den Berg reingebaut. Da ist das Regenwasser durchgesickert. Das nennt man Galerien. Und diese Wassergalerien sind eben sehr aufwendig gewesen, die zu bauen. Da hat man Kanäle gebaut, die Wasser umgeleitet und in die Plantagen dann umgeleitet zur Landwirtschaftsbetreibung. Das war eben sehr kostbar. Das Wasser ist kostbar auf La Palma. Und da ist richtig, also man kann Anteile haben. Es ist nicht gemeint, wenn hier von Teilhaben, Gemeinschaft haben am Evangelium, als ob wir irgendwie so ein Recht hätten, ein Teil. Und jedes Mal, wenn einer dazukommt, müssen wir noch mehr teilen. Sondern die Philipper haben sich mit hineinnehmen lassen in das Evangelium. Es war ihnen nicht genug, dass da irgendein Missionar war. Und der macht ja schon die Arbeit. Sehr oft ist es ja so, dass wir, wenn wir das Evangelium verkündigen, dann sitzen wir alles schön bequem und dann mal sehen, was uns das bringt. Als ob das Werk Gottes an uns so mit verkreuzten Armen und überschlagenen Beinen geschehen kann oder geschieht. Es stimmt natürlich, dass Gott das Werk tut. Aber merkwürdigerweise gebraucht er Menschen dazu. Merkwürdigerweise ist er so herabgefahren auf unser Niveau. Natürlich könnte er göttliche Herrscharen benutzen, um sein Werk hier zu vollbringen, aber er hat es bevorzugt, uns fehlerhafte, stümperhafte, teilweise unvollständige Menschen, unvollkommene Menschen zu gebrauchen, um das Evangelium zu bringen. Und so haben die Philipper sich auch hineinnehmen lassen, teilhaben lassen am Evangelium. Sie sind Teilhaber des Evangeliums. Und Paulus sagt an einer anderen Stelle, Teilhaber an dem Leiden Jesu. Ich habe vorhin etwas über das Leiden erzählt. Wenn Sie stundenlang, tagelang, vielleicht monatelang etwas tun, ich habe jahrelang den Büchertisch gemacht, 4 Jahre lang, jeden Freitag da unseren Tisch da aufgebaut. Und ich glaube, die 4 Jahre lang ist immer ein Mann gekommen, der sagt, ja, nächsten Sonntag komme ich. Der ist nicht einmal gekommen. Wo ist denn das? Wo versammelt ihr euch? Alle 4 Jahre hat er mich jeden Freitag, also wenn er vorbeikam, gefragt, ja, wo ist eure Gemeinde? Ich komme bestimmt vorbei nächsten Sonntag. Ist nicht einmal gekommen. Meinen Sie nicht, das geht so? Natürlich kann man auch gleichgültig werden diesen Leuten gegenüber und sagen, nee, also das nächste Mal lade ich den nicht mehr ein. Meinen Sie nicht, es tut weh, uns Menschen, dass die Menschen so gleichgültig sind? Wie viel mehr weh tun muss es Gott, der sich für uns hergegeben hat? Anteil haben heißt, sich wirklich mit hineinnehmen zu lassen. Und nicht nur damit begnügen zu lassen, dass wir haben ja unseren hauptamtlichen Pfarrer, der predigt das Evangelium schon. Wir haben ja unsere hauptamtlichen Mitarbeiter, der macht das schon. Wir haben ja unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter, die werden schon mit den Jugendlichen, mit der Musik oder unserem Küster, die machen das ja alles schon. Christsein kann ein bequemes Leben sein, wenn man sich zurücklegt und die anderen machen lässt und Gott machen lässt. Sehr oft hören wir das Gebet, Herr, schenke dem Pastor die Kraft, auch das noch dazu zu tun. Und das sind eigentlich diejenigen, die es machen sollten. Die haben schon begriffen, da ist eine Not, da muss was gemacht werden. Aber es hat keinen Sinn, wenn man darum betet, dass der andere es macht. Das Christenleben kann sehr bequem sein, wenn man sich da zurücklehnt und die anderen machen lässt und Gott bittet, die anderen machen zu lassen. Wenn ich Gott darum bitte, dass er andere Menschen sendet, dass er Menschen beruft, die an seinem Weinberg arbeiten, dann muss ich eigentlich auch bereit sein, mich schicken zu lassen. Teilhaben am Evangelium. Die Philipper, die Thessalonicher, die haben es verstanden. Denn es blieb nicht bei ihnen. Die haben sich nicht eingeschlossen und gesagt, schön, dass das Evangelium zu uns gekommen ist. Jetzt bleibe ich zu Hause und ich bin froh und dankbar, dass ich jetzt glauben kann. Sondern das hat sich rumgesprochen. Die sind rausgegangen. Die haben ihr Christsein bekannt. Teilhaben am Evangelium ist also eine Herausforderung für jeden von uns. Nicht nur empfangen, sondern auch wiedergeben. Wir müssen uns also die Frage gefallen lassen, Herr, was willst du von mir? Was soll ich tun? Jesaja war viel bereitwilliger und hat gesagt, hier bin ich, sende mich. Da hat Gott gefragt, wem wollen wir senden? Und Jesaja antwortet, hier bin ich, sende mich. Das dritte und das letzte will ich sagen, dass dieses unvollständige Werk, was wir oft an uns sehen, es hat ein Ziel. Auch wenn wir es vielleicht nicht immer klar vor Augen haben. Aber Gott wird es vollenden. Das ist eine Verheißung. Und auf die können wir uns zurückgreifen und auch darauf berufen. Gott wird es zu Ende führen. Es gibt keine unvollständigen Werke im christlichen Leben. Gott führt es zu Ende. Er setzt den Zeitpunkt. Er setzt Datum und Zeit. Denn dieses angefangene Werk ist zwar in uns, aber auch mit und durch uns. Gott führt sein Werk durch uns auch weiter aus. Und es hängt davon ab, inwieweit ich Gott freie Hand lasse. Sehen Sie, das andere Gleichnis in Jeremia mit dem Töpfer. Der Ton sagt nicht dem Töpfer, wie er zu arbeiten hat. Ein Stück Holz sagt dem Schreiner nicht, wie er zu sägen und zu hobeln hat. Gott weiß, was er aus uns machen will. Und es heißt dann eben für uns, uns in seine Hände anvertrauen und wirklich in Zuversicht ihn machen lassen, ihn gestalten lassen. Es kann sein, dass wir nicht nur unzufrieden sind, sondern auch griesgrämig oder traurig sind, wie diese drei Bauarbeiter, die an dem Stein rumgehauen haben. Es kann sein, dass wir nicht genau sehen, was Gott mit uns vorhat. Aber die Zuversicht, Gott macht etwas Vollständiges aus uns. Das wird uns auch dahin führen, dass wir zusammen mit allen anderen Geschwistern mitziehen, füreinander beten, füreinander dankbar sind. Manchmal fällt es uns schwer, weil wir eben merken, der andere, der gibt uns eigentlich nur Anlass zum Ärgernis. Aber mit dem Dank, sehen Sie auch Paulus und Petrus, sie haben sich nicht unbedingt vertragen, aber sie sind gemeinschaftlich am Evangelium tätig gewesen. Sie haben Gemeinschaft am Evangelium gehabt. Auch wenn sie nicht Gemeinschaft in der Arbeit gehabt haben. Manchmal muss man sich auch trennen, wie Paulus und Petrus oder Silas. Aber das ändert nichts, dankbar zu sein, auch für diejenigen, die einen anderen Weg gehen, aber die Gemeinschaft haben am Evangelium mit uns. Das Werk ist angefangen in uns. Und es hängt ganz von uns ab, ob Gott dazu freie Hand bekommt, an uns weiterzuwirken. Gott ist souverän, Gott ist allmächtig. Er könnte uns zwingen, aber er zieht es vor, uns darum zu bitten, dass wir ihm freiwillig freie Hand lassen. Ist das nicht großartig? Gott macht viele Versprechen in diesem Wort. Er zwingt uns nicht. Er lädt uns ein, dass das, was er in uns angefangen hat, das ist klar, es ist vollständig. Er wird es zu Ende führen. Und ich lade uns heute Morgen dazu ein, dass wir dankbar werden für das, was wir empfangen, für das, was wir haben, dass unsere Lebenseinstellung eine Dankbarkeitseinstellung ist, Gott gegenüber, für jeden Einzelnen unter uns, für die Missionare, die man unterstützt, für die Pastoren, die man hier hat, für die hauptamtlichen, ehrenamtlichen Mitarbeiter, für die Jugendarbeit, die hier geschieht, für die Musikarbeit, die Bücherkiste, ich will keinen vergessen, diejenigen, die es Tee und Kaffee vorbereiten, sind viele. Seid dankbar. In allen Dingen ruft Paulus uns auf. Seid dankbar. Nehmt teil, habt Anteil am Evangelium und nicht nur andere machen lassen, sondern tut, was in eurer Hand liegt. Denn Gott tut dadurch, vervollständigt er das Werk, was er in uns angefangen hat. Amen. Ich möchte ein Gebet sprechen. Herr Jesus, ich preise dich und danke dir dafür, dass du in uns arbeitest, dass du angefangen hast, das Werk, aber dass es nichts Unvollständiges ist, auch wenn wir manchmal meinen. Danke, dass du ganz klar das Ziel vor Augen hast, was du mit uns vorhast. Danke, dass du dabei bist, an uns zu arbeiten, auch wenn es manchmal wehtut. Auch wenn wir manchmal es nicht begreifen, dass du uns verschiedene Wege, die wir vielleicht nicht genommen hätten, dass du uns dadurch führst. Mach du uns dankbar, Jesus. Zunächst für dich, für das, was du getan hast an uns, aber auch das, was du durch uns und mit uns tun willst. Danke, dass du, Herr, niedergefahren bist, aus deiner göttlichen Dimension, Herr, und dich hast so verwundbar werden lassen, und dass wir an dir Beispiel haben können. Danke, Herr, dass wir einander haben können, und danke, Herr, dass wir füreinander einstehen können. Tue dein Werk, Herr, und sende uns. Amen.